Da ist ja was Wahres dran. Auch wenn wir heute das Thema haben, auf die Blickrichtung kommt es an, da wird schon deutlich, wo schaue ich denn hin? Schaue ich so auf den Knacks in meinem Leben? Oder gibt es eine Alternative, ohne das andere außen vor zu lassen? Das gehört ja mit dazu. Gestern war Großputztag. Einige von euch waren mit dabei. Ich habe mit einem kleinen Team von Männern eine Hütte aufgebaut. Und es kam mir so ein bisschen vor wie beim Neandertaler, der sagt, ich habe Feuer gemacht. Kam es bei mir vor, ich habe eine Hütte gebaut. Da steht sie. Gleich hier hinter, ja. Gleich hier um die Ecke. Sie ist fertig geworden. Und es war schon schön zu sehen, wie so, ich war so deutlich der Älteste in diesem Team. War es schön zu sehen, wie dann so fürsorglich jemand sagte, du, wenn du da auf dem Boden nicht mehr mit den Knien so klarkommst, sag rechtzeitig Bescheid. Das fand ich ganz nett und ganz lieb und auch fürsorglich. Und tatsächlich, die jungen Hüpfer, die dabei waren, merken das nicht, aber tatsächlich hat sich abends dann mein Rücken gemeldet und gesagt, hoppla, ich bin noch da. Und dann freust du dich über sowas hier, über einen langen Schuhlöffel. Und das ist auch so ein Bild dafür, dass alles einen Knacks hat. Ja, und je älter mancher wird, umso länger wird der Schuhlöffel. Weil man spürt, man kommt nicht mehr so tief runter, wie das noch mit 30 oder 20 der Fall war. Es hat eben alles einen Knacks. Das ist nichts Neues, das hat es schon immer gegeben, aber Paulus bringt das mal interessant auf einen Punkt. Und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Jetzt muss die Technik eingreifen, hier funktioniert es nicht. Funktioniert es bei der Technik? Super, danke. Vielleicht klickst du auch einfach weiter, dann kann ich mich hier auf meine Lesung konzentrieren. Paulus schreibt von einem Schatz und er schreibt, wir haben diesen Schatz aber in tönernen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. In allem werden wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben. Wir sind ratlos, aber verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber nicht vernichtet. Auf Schritt und Tritt tragen wir das Sterben Jesu am Leib herum, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn ständig werden wir, die wir leben, in den Tod übergeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. So bringt der Dienst für Jesus mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber für euch hat er neues Leben gebracht. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, entsprechend dem Schriftwort, ich habe geglaubt, deshalb habe ich geredet, glauben auch wir und deshalb reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hinstellen wird. Denn alles geschieht wegen euch, damit durch die Gnade Gottes immer mehr Menschen erreicht und der Dank dafür zur Ehre Gottes noch größer wird. Deshalb werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Denn unsere momentane geringfügige Bedrängnis bewirkt für uns in überwältigem Übermaß ewige Fülle von Herrlichkeit, da wir nicht auf uns oder auf das schauen, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Denn das Sichtbare ist vorübergehend, das Unsichtbare aber ist ewig. Ein dichter Text, keine Frage, und wir wollen versuchen, uns in 5 Etappen, nächstes Bild, in 5 Etappen dem zu nähern. Alles hat einen Knacks, das zweite, entdecke den Schatz in dir, das dritte, wir sehen auf das Unsichtbare, dann alles erscheint in einem neuen Licht und jeden Tag Erneuerung. Alles hat einen Knacks. Vielleicht denkst du so als Jugendlicher, ich gucke dann immer so ein bisschen in diese Ecke, da ist so der Schwerpunkt unserer Altersgrenze ziemlich niedrig. Denkst du vielleicht, naja, das ist jetzt so kein Thema. Ich habe vielleicht schon mal im Sport mir einen Knacks geholt, aber eigentlich strotze ich von Gesundheit, mir geht es gut. Aber das kann sich ja auch schon mal schnell ändern. Wer arbeitet, der entdeckt in seinem, auf seinem Lohnzettel, dass Krankenkassenbeiträge abgezogen worden sind. Das hat seinen Grund, weil es irgendwie auch so ist, dass alles einen Knacks hat. Ich kann mich erinnern, als unsere Kinder so an die 30er-Grenze kamen und ihr erstes graues Haar entdeckten, war Chaos angesagt. Ich dachte, das wäre ein Scherz, aber das war wirklich so. Denn jetzt wird man alt, so das Thema. Und wir haben es dann auch während meines Studiums in Eversbach erlebt, dass einer meiner Studienkollegen an Rheuma erkrankte, an einem sehr aggressiven Rheuma und dann auch im Dienst viel zu früh verstorben ist. Da bekommt man dann mit, ja, alles hat seinen Knacks. Und das ist auch im Leben des Apostels Paulus so. Einmal sicher krankheitsbedingt, er hat vermutlich ein Augenleiden gehabt und vielleicht noch das ein oder andere Wehwehchen. Und ich denke mir, dass der Arzt Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte, nicht einfach nur so mitgezogen ist, um ein bisschen zu hören, sondern sich auch für diesen Apostel Paulus eingesetzt hat. Und einige Kapitel später schreibt Paulus dann folgende Zeilen in Kapitel 11, als es darum geht, dass er sich selber auch nochmal für seinen Dienst rechtfertigt. Da schreibt er, ich habe härter für Christus gearbeitet. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden. Häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen, die sogenannte Synagogenstrafe. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig, oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eines nennen, die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Wenn irgendwo jemand schwach ist, bin ich es mit ihm. Und wenn jemand an Gott irre wird, brennt es mich wie Feuer. Wenn schon geprahlt werden muss, will ich mich meiner Schwachheit prahlen. Das alles hat Spuren im Leben dieses Mannes hinterlassen, keine Frage. Und zwar nicht nur im Blick auf seinen Körper, wo man die Narben nachzählen und sehen konnte, sondern auch natürlich in seinem Geist und in seiner Psyche. Das macht etwas mit einem, wenn man so eine Lebensbiografie hat. Also, das Leben, keine Frage, hat einen Knacks. Paulus beschreibt es mit einem Tongefäß, dass man schon so ein bisschen vorsichtig behandeln muss, sonst kriegt das einen Riss oder wie gesagt einen Knacks. Das Zweite, entdecke den Schatz in dir. Paulus schreibt von diesem zerbrechlichen Tonkrug, aber darin wird ein Schatz aufbewahrt, sagt er. Der gehört euch. Wir haben diesen Schatz in einem tönernen Gefäß. Und das ist eine echte Überraschung, dass etwas Wertvolles in einem so zerbrechlichen und auch schlichten Gefäß aufbewahrt wird. Mir fiel sofort die Funde von Qumran ein, wo alte, bedeutende und wertvolle Schriftrollen fast 2000 Jahre in Tonkrügen überlebt haben. Und wir deshalb heute einen Zugang haben zu vielen alttestamentlichen Schriften, die dort aufbewahrt worden sind und vieles mehr. Und Paulus macht deutlich, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Schatzträger. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Dann ist in dir ein großer Schatz. Wir gehen oft davon aus, dass etwas Wertvolles auch in etwas Wertvolles hineingelegt werden müsste. Und wir achten darauf. Wenn wir ein teures Gemälde haben, werden wir uns vermutlich keinen Rahmen von IKEA drumherum machen müssen. Gott denkt da offensichtlich anders. Wertvolle Dinge legt er manchmal in Zerbrechliches hinein. So kam sein Sohn in diese Welt und er liegt in einer Futtergrippe. Das scheint Gott irgendwie zu mögen, etwas Wertvolles und Kostbares in etwas Einfaches zu legen und damit auch nochmal aufzuwerten. So ist vielleicht Gott. Die Frage ist so ein bisschen, was ist eigentlich dieser Schatz? Und das lässt sich dann auch tatsächlich vom Griechischen her nicht eindeutig beantworten. Es gibt drei Möglichkeiten und ich will sie kurz ansprechen und auch mal so eine kleine Linie ziehen, was könnte das bedeuten für dich oder für mich heute. Das Erste, woran man denkt, wenn man diesen Abschnitt liest, dann könnte dieser Schatz verbunden sein oder sich Paulus beziehen auf diesen einen Satz oder einen Vers, wo er sagt, auf dem Antlitz Jesu nimmst du etwas wahr von der Herrlichkeit, von der Größe und von der Macht des lebendigen Gottes. Kurz gesagt, der Schatz in dir wäre Jesus. Er wäre das, was Gott in dich hineingelegt hat, wenn du glaubst, ihm vertraust, der in dir wohnt, ob durch seinen Geist, so wird es beschrieben, oder auch in anderen Formen Gestalt annimmt in deinem Leben, Jesus in dir. Und vielleicht kommst du dir nicht so vor, wenn morgens um 6 der Wecker klingelt, aber Jesus ist da, in dir. Und das macht etwas mit dir, wenn du das wahrnimmst und bewusst auch reflektierst, dass Jesus in dir ist. Und ich glaube, du gehst anders mit dir um und du gehst anders mit anderen um und du gehst anders in diesen Tag. Jesus in dir, in einem zerbrechlichen Gefäß, mit Rücken und mit Knie und mit allem, was sonst dazugehört. Und er sagt, ja, ich wohne in dir. Und das macht etwas, das wertet dich auf. Das ist etwas, was dich begleitet, auch von deiner Haltung, mit der du unterwegs bist. Das Zweite, was gemein sein könnte, wäre das Evangelium. Auch das wird in diesem Zusammenhang angesprochen von Paulus und man kann diesen Satz so beziehen. Da sagt, das Evangelium ist dir anvertraut, die gute Botschaft von Jesus. Und das sind keine leeren Worte, sondern es ist eine Botschaft, die rettet, eine Botschaft, die Kraft hat. Vielleicht kann man es am einfachsten mal so deuten. Ich würde euch mal bitten, einfach mal kurz aufzustehen. Wem es möglich ist. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon wahrgenommen, so nebeneinander, schon mal Hallo gesagt, dem Zweit- oder Drittnächsten, da wäre jetzt kurz Gelegenheit dazu. Hilft auch nochmal anzukommen in Gemeinde. Ja. Hallo gesagt, schön. Ja, nimm bitte nochmal Platz. So, was jetzt, ne? Danke, dass ihr mitgespielt habt. Sprache, Worte schaffen Wirklichkeit. Habt ihr gerade gemerkt? Ich habe euch gebeten, aufzustehen. Hättet ihr alle sitzen bleiben können. Ihr seid aufgestanden. Es ist eine Bewegung hier hereingekommen. Vielleicht sogar ein Lächeln auf deinem Gesicht, wenn du die Nachbarin oder den Nachbarn begrüßt hast. Ich wünschte es dir. Sprache schafft Wirklichkeit. Paulus schreibt im Vers 6, das ist der Vers, den ich noch nicht gelesen habe, vor unserem Abschnitt. Gott, der sprach, es werde Licht und es ward Licht. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Wenn Gott spricht, geschieht etwas. Sein Wort schafft Wirklichkeit. Paulus bezieht sich hier auf die Schöpfungsgeschichte. Und wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird gerettet, dann ist das eine Sache, die gilt. Sprache, Worte, erst recht seine Worte, schaffen Wirklichkeit. Das heißt, dass du hast einen Schatz, eine gute Nachricht, die Jesus dir anvertraut hat und die ist ein Schatz in dir und die bewegt dich und sie verändert dich. Sie hat verändernde, schöpferische Kraft. Und ein drittes, woran Paulus denken könnte, wäre sein Dienst als Apostel. Heißt, er sieht seinen Dienst für Jesus als einen kostbaren Schatz an, der ihm anvertraut ist, mit den Begabungen, die Gott ihm gegeben hat und die Paulus jetzt in den Dienst von Jesus stellen kann. Ich weiß nicht, wie du so deinen Dienst in Gemeinde wahrnimmst. Paulus sagt, das ist ein Schatz. Und vielleicht fühlst du dich nicht gut. Vielleicht spürst du den Zerbruch und die Risse in deinem Leben und in deiner Biografie. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und geistig. Und Paulus sagt, du hast einen Schatz mit dem, was Gott dir anvertraut hat, und deine Schwäche ist kein Hindernis. Das Gegenteil ist sogar der Fall, schreibt Paulus. Wenn deine Schwäche sichtbar wird, wundern sich Menschen darüber, was Gott durch dich diesen schwachen Menschen tun kann. Und das entdeckst du eigentlich immer wieder im Alten und im Neuen Testament. Was Gott durch Menschen tut, die schwach sind. Ein Beispiel wird in der Apostelgeschichte berichtet, wo Johannes und Petrus unterwegs sind und die gute Nachricht von Jesus weitergeben, gefangen genommen werden. Und dann passiert es, dass man ihnen das Wort verbietet und sie sagen, nein, wir werden nicht schweigen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und es kommt zum Disput zwischen den Theologen der damaligen Zeit und den einfachen Fischern. Und alle wundern sich und sagen, sind das nicht einfache Leute? Und dann reden sie so von Gott und von Jesus. Das heißt, je schlichter das ist, was ich bin, desto deutlicher tritt hervor, was Gott ist und was Gott tut. So ein bisschen nach dem Motto des Johannes des Täufers, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das wäre so das Dritte, was Paulus im Blick hat, also seinen Dienst für Jesus, und übertrage es einmal auf deinen Dienst für Gemeinde und für Jesus, was für einen Schatz er dir anvertraut hat, auch wenn das manchmal, Mareike, zum Stress führt. Das kann passieren. Das ist eben auch die Grenze unseres Körpers und unserer Belastung, die aufzeigt, das geht so nicht. Und man muss sicher manchmal auch andere Entscheidungen treffen, aber man erlebt eben dann auch das, was du erzählt hast, diesen anderen Blick. Und plötzlich haben sich die Umstände nicht geändert, aber es hat sich etwas verändert. Wir sehen auf das Unsichtbare, schreibt Paulus. Das finde ich auch nochmal einen spannenden und interessanten Gedanken. Das Unsichtbare heißt für ihn nicht, wir schauen auf das, was nicht da ist. Das wäre unrealistisch. Er sagt, wir schauen auf das, was da ist, aber was wir, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht sehen. Und natürlich denkt er dabei auch an das, was wir Himmel nennen. Auf das zu sehen, was da ist, aber noch nicht sichtbar. Vielleicht, weil es in der Zukunft liegt oder weil sich eine Wolke, ein Nebel dazwischen gestellt hat. Das ist ja so eine interessante Sache. Im Neuen Testament wird einige Mal davon erzählt, dass sich eine Wolke zeigt im Blick auf Jesus. Auch als er zurückgeht zu seinem Vater im Himmel, eine Wolke nahm ihm auf. Das ist so diese Beschreibung, dass wir nicht in Gottes Welt durchdringen können mit unserem Verstand und mit unseren Augen. Aber Menschen, die Jesus haben, haben irgendwie noch mal einen anderen Blick. Und ich will es mal versuchen, mit Folgendem zu erklären. Was ihr seht, ist eine Maus, die gerade eine Eichel stibitzt. Aufgenommen von einer Infrarot-Wildkamera. Stolzer Besitzer bin ich. Und das, was du mit dem Auge nicht sehen kannst, kannst du aber mit dieser Infrarotkamera sehen. Und Paulus kann keine Infrarotkamera, aber für ihn war das offensichtlich so, dass er sagt, du hast einen neuen Blick gewonnen, wenn Jesus in dir wohnt, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, dann nimmst du Dinge wahr, vielleicht nur schwarz-weiß, vielleicht nur in einer Ahnung, aber du nimmst etwas wahr, was ein Mensch sonst nicht wahrnehmen kann. Das finde ich einen interessanten Gedanken, den er da hat. Und es wird wichtig sein, dass wir das nicht übersehen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die wir nicht vor Augen haben, aber die Realität ist und die wir mit unseren normalen Augen nicht sehen, aber wahrnehmen können, wenn Jesus in uns wohnt. Und dann gehört dazu, dass alles in einem neuen und in einem anderen Licht erscheint. Paulus schreibt, und das beschreibt nochmal, wie er sein Leben aus einer neuen Perspektive sieht und beschreibt. Denn unsere momentane geringfügige Bedrängnis, und die war ja gar nicht so geringfügig, ihr habt es noch im Ohr, was er geschrieben hat in Kapitel 11. bewirkt für uns in überwältigendem Übermaß ewige Fülle von Herrlichkeit, da wir nicht auf das schauen, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. An was denkt er? Ich denke an zwei Ebenen. Er denkt sicher einmal auf das Schwere, was er hier erlebt, und sich sagt, das, was ich aber in Zukunft sehe, was kommen wird, hat eine andere Realität. Und dann nimmt er wahr, was Johannes dann später, viel später in seiner Apokalypse, in seiner Offenbarung beschreibt. Von einem Ort in der Nähe Gottes, in dem es kein Leid und keine Krankheit, keinen Tod und keine Tränen mehr gibt und wo Gott ist, der selbst persönlich dir die Tränen abwischt, die du geweint hast und weinst. Diesen Ort hat er vor seinem inneren Auge und sagt, wenn ich das sehe, was da kommt, dann ist das, was ich hier leide, eine Kleinigkeit dagegen. Das kann auch nur jemand sagen, so wie Paulus, der das selber durchbuchstabiert und gelebt hat. Das ist eine. Das andere, denke ich, ist aber auch die zeitliche Perspektive zu wissen, da kommt etwas auf mich zu, das kein Ende haben wird. In der Gegenwart Gottes sein zu können für alle Zeit, was sind dann 30, 40 Jahre, 50 Jahre auf dieser Erde, 60 oder 70, in denen ich persönliches Leid erlebe, wo der Körper, die Psyche ihre liebe Not hat, wo der tönerne Topf einen Riss bekommen hat. Alles erscheint in einem neuen Licht. Man fragt sich, wie kann man das erleben, beschreiben? Während meiner Predigtvorbereitung sind mir drei Menschen eingefallen. Das eine ist Kurt. Kurt hat in seinem Leben hart gearbeitet, wirklich hart gearbeitet, in der Nachkriegszeit, selbst während des Krieges. Und dann liegt er mit Ende 80 im Bett, wird gepflegt und ist nur noch Haut und Knochen. Und sein Körper schmerzt ihn Tag aus, Tag ein, dass er keine Ruhe findet. Und immer wenn ich Kurt besucht habe, habe ich mir im Vorher lange Gedanken gemacht, was sagst du ihm? Was betest du für ihn? Was kannst du erwarten? Und kam schon immer ziemlich nervös zu ihm. Und dann saß ich an seinem Bett und dann merkte ich, er hat auf etwas geschaut und redete von dem, was er erwartet. Und sagte, lass uns nicht von meiner Krankheit reden, die spüre ich jeden Tag. Lass uns von dem reden, was kommt, was unsere Hoffnung ist. Und als ich ging, war nicht er der Getröstete, sondern ich. Und nicht er, der Mut bekommen hat, vielleicht auch, hoffe ich, sondern ich. Ein Mensch, der es gewagt hat, einen anderen Blick zu riskieren. Und ich denke an Harald, der an Parkinson erkrankt ist und oder erkrankt war, ist lange verstorben und eine ziemlich aggressive Form. Und wenn ich ihn besuchte, dann kam es natürlich zu dieser Frage, wie geht es dir? Und irgendwann sagte er mir, jeden Tag besser. Wow, dachte ich, er hat jetzt die richtigen Medikamente. Und beim nächsten Mal, als ich ihn fragte, wieder dieselbe Antwort, jeden Tag besser. Ich sagte, das merke ich aber nicht, wenn ich mit dir rede. Du bist immer noch genauso unterwegs, eher schlechter dran. Ja, sagt er, aber ich komme meinem Ziel jeden Tag näher. Und deshalb geht es mir jeden Tag ein bisschen besser. Boah. Das konnte auch nur er sagen. Und ich denke an Jürgen. Anfang 30er Jahre, Anfang 30, querschnittsgelähmt, im Rollstuhl. Als er zum Glauben kommt, da weiß er, er hat hier keine großen Perspektiven auf dieser Erde. Er will das Beste natürlich aus seinem Leben machen, aber er weiß, dass auch seine Krankheit wird dazu führen, dass er relativ früh sterben wird. Und er sagte, ich möchte aber, dass in meinem Haus zu Hause ein Hauskreis entsteht. Und da ist ein Hauskreis entstanden, eine Zelle, wo Menschen ankommen, andocken, so wie du es beschrieben hast. Und irgendwann sagt der Jochen, ich habe einen Wunsch in meinem Herzen. Ich würde gerne einmal die 400 Meter auf der Aschebahn laufen. Wir hatten neben dem Gemeindehaus einen Sportplatz. Und ich dachte, ich höre erst mal nicht richtig. Und dann sagte ich, was stellst du dir vor? Ich stelle mir vor, dass du mich mit meinem Rollstuhl, so einen alten klapprigen, dahin schiebst. Und dann schiebst du mich, so schnell du kannst und läufst, die 400 Meter. Dann sind wir zu diesem Sportplatz. Ich habe ihn geschoben, gerannt, so gut ich konnte, so schnell ich konnte. Vorne die kleinen Rädchen machten immer so. Ich dachte, hoffentlich fällt er nämlich raus. Als wir rund waren, sagt er, guck mal, wie du schnaufst. Und dann sagte er etwas, wo ich auch wieder gemerkt habe, er guckt in eine andere Richtung. Sagte Jochen, es kommt der Tag, da laufen wir zwei um die Wette und ich werde gewinnen. Was möglich ist, was passiert mit mir, mit mir als Mensch, mit meinem Denken, mit meinem inneren Menschen, wenn wir die Blickrichtung wagen, auf das zu sehen, was nicht sichtbar ist. Diese drei haben es mich gelehrt. Und dann will ich das Letzte auch nicht verschweigen, jeden Tag Erneuerung. Deshalb werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch unser innerer Mensch Tag um Tag erneuert. Da macht Paulus einen Unterschied zwischen einem äußeren Menschen und dem inneren. Und damit meint er nicht äußerlich der Körper, innerlich die Psyche, sondern er meint äußerlich du als Mensch mit Leib, Seele und Geist. Aber dann gibt es den inneren Menschen. Das ist der Mensch, der zu Gott gehört, der eine Beziehung durch Jesus Christus zu Gott gefunden hat. Dieser neue Mensch, von dem Paulus an anderer Stelle schreibt. Und er sagt, der wird von Tag zu Tag erneuert. Der Äußere verfällt. Schritt für Schritt wirst du das am eigenen Leib erleben. Aber der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Was für ein Bild. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe es mal versucht. Vielleicht kennen die Techniker das so ein bisschen, wenn ein Update gezogen wird. Du hast deine Apps und irgendwann heißt es, die App ist veraltet, du musst ein Update ziehen. So, wenn du das nicht machst, wirst du anfällig, zumindest dein Gerät, für Viren und vieles mehr. Deshalb gibt es dieses Update. Was macht so ein Update? Also zuerst mal, wenn es heruntergeladen wird, dann werden alte Dateien gelöscht. Und das passiert beim inneren Menschen auch. Dass Altes und Veraltetes gelöscht wird. Da, wo du Schaden gelitten hast, da, wo du gespürt hast, da sind Viren eingedrungen in dein Leben, da bist du schuldig geworden und du erlebst, das wird gelöscht. Wer seine Schuld bekennt, da ist treu Gott und gerecht, dass er ihm vergibt. Und wenn du am nächsten Tag sagst, Jesus, das belastet mich immer noch und ich weiß nicht und vergib mir noch mal, und dann sagt er, was soll ich dir vergeben? Ich kann mich nicht erinnern. Das liegt nicht an seiner Vergesslichkeit, sondern dass er gründlich vergibt, dass er löscht. Und das andere, alte Dateien werden überschrieben. Das hat etwas damit zu tun, dass da auch etwas Neues wieder entstehen muss. Und auch das passiert in deinem Leben mit Jesus, dass alte Dateien überschrieben werden, ganz einfach, weil sich wieder etwas Neues hineinfügt. Jeden Morgen mache ich mir bewusst, Gottes Güte ist heute Morgen wieder neu. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, das zu wissen und zu hören und sich selber zuzusprechen. Und wenn du spürst, dass auch dieser innere Mensch gerade mit Ängsten zu tun hat, mit Sorgen, dann hörst du Jesus reden und die alten Dateien überschreiben, wenn er sagt, fürchte dich nicht. Dieser neue Mensch lebt davon, was Jesus erneuert in dir. Er kümmert sich um deinen Glauben, er kümmert sich um deine Jesus-Beziehung, er sorgt für das Update. Der innere Mensch wird erneuert, macht schon deutlich, du erneuerst dich nicht selbst. Da ist ein anderer für dich zuständig und verantwortlich. Und er spricht dir jeden Tag zu, dass er dich liebt und dass sich gar nichts, auch an diesem Tag, von seiner Liebe trennen kann. Und dann schadet es natürlich auch nicht, wenn du diesem inneren Mensch ein bisschen Nahrung gibst. Ich deute es nur an, Gebet schadet nicht, damit der innere Mensch weiter gut versorgt ist. In Gottes Wort lesen schadet nicht, gute Worte hören, denn die Worte Gottes, ihr habt es noch in Erinnerung, aufstehen, setzen, reden, haben Kraft, haben Macht. Und er spricht dir Mut zu für jeden neuen Tag. Auf die Blickrichtung kommt es an. Du kannst auf alles sehen. Du kannst auf deinen langen Schuhlöffel sehen. Bei uns hängt er im Flur. Erinnert mich jeden Tag nicht an den Tonkrug, sondern das Rücken. Also, worauf schaue ich? Oder gelingt mir, es auf das zu sehen, weil Gott mir solche Augen gegeben hat, innere Augen, was verborgen ist, aber was da ist und was kommt. Und dann wünsche ich euch, dass ihr mit Harald sprechen könnt, wenn ihr gefragt wird, wie geht es? Habt ihr es? Jeden Tag besser. Amen.